Halt für den, der Jesus gehorcht, der Schluss der Bergpredigt. Matthäus 7, Abvers 24. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein, und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Hören und tun, das ist zunächst das entscheidende Stichwort. Die Menschen haben ja jetzt gehört. Aber es soll nicht beim Hören bleiben. Hören und tun. Wo unsere alten Kirche in Ruid, die inzwischen abgerissen ist, da stand über dem Eingang das Wort: Seid Täter des Worts und nicht Hörer allein. Aber zunächst geht es einmal um das Hören. Ist ja so selbstverständlich, das ist zunächst ein physikalischer Vorgang. Dass da Schwingungen erzeugt werden durch unseren Kehlkopf und dann kommt da etwas eine Stimme heraus und wir können diese Schwingungen wieder umsetzen. Da gibt's Amboss und Hämmerchen, was weiß ich, alles im Ohr. Und so funktioniert das eben. Und so hören wir. Oder auch nicht. Es ist etwas ganz anderes, diese Schwingungen zu hören. Und es wirklich aufzunehmen. Was gibt's denn für Formen des Hörens noch? Wie kann man hören? Überhören. Was stellt man sich darunter vor? Überhören. Was ist Überhören? Man hört's, die Schwingungen sind da, man vernimmt die Worte, aber man achtet nicht drauf, man gibt nichts drauf. Weghören. Ich höre, aber ich beschäftige mich mit ganz anderem. Diese Wortschwingungen, die kommen ein Stück bei mir an, aber sie treffen auf überhaupt nichts. Wie oft geschieht uns das? Auch an so einem Abend oder in der Stunde oder im Gottesdienst. Manchmal ist wichtig, wie eine Frau plötzlich aufsprang, wie von der Nadel gestochen in Dettingen, auf der Empore und rausrannte. Ich habe sie dann nachher gefragt, als ich sie wieder gesehen habe, was waren. Mir fiel, sieh dich, Häusei, ich habe die Herdplatte nicht abgeschaltet. Da hat der Heilige Geist vielleicht fürs Weghören gesorgt. Überhören, weghören. Immer dort, wo ich mit anderem beschäftigt bin, dieses Hören muss hinein in meinen Sinn. Da höre ich weg. Viele kommen auch unter das Wort Gottes und hören für andere. Sie denken, Mensch, wenn doch die, wenn der doch nur da wäre, das wäre das rechte Wort für ihn, für sie. Endlich! Eine große Versuchung, dass ich höre, aber ich höre für andere. Hören, das griechische Wort, heißt eigentlich ganz wörtlich schärfen, scharf machen. Das heißt, zum Gebrauchen, wenn ich etwas schärfe, dann tue ich das, um es zu gebrauchen. Hören. 1. Samuel 9, Vers 15. Wir merken jetzt etwas von dem, dass das wirkliche Hören, dass es uns erreicht und uns wirklich angeht, gar nicht so unsere Sache ist. Der Herr tat Samuel das Ohr auf und sprach zu ihm. Bevor der Samuel die Stimme Gottes hören konnte, da musste ihm das Ohr aufgetan werden. Und jetzt sagt ihm Gott, ich habe einen erwählt und gibt ihm ganz genau Anweisung. Und als dann der Saul kam, da heißt es, und jetzt sprach der Herr, der ist. Das Ohr auftun. Biblisch ist das Ohr eines der wichtigsten Organe überhaupt. Es ist das glaubenweckende Organ. Der Glaube kommt, Luther übersetzt, aus der Predigt, steht eigentlich wörtlich da, aus dem Hören des Wortes Gottes. So kommt es zum Glauben, übers Ohr. Psalm 115, Vers 6, sie sind die Götzen, werden jetzt beschrieben. Sie haben Ohren, die nicht hören können. Die sind nur zur Verzierung dran. Ohren, die nicht hören können. Im Gesetz des Mose, 2. Mose 21, Vers 6, wenn jemand Sklave ist, dann wird er so gekennzeichnet, wenn er Sklave für immer ist. Übrigens noch in Klammern, es gab grundsätzlich nicht die Leibeigenschaft für immer in Israel. Wenn jemand in diese Situation kam, dass er sich als Schuldsklave verkaufen musste, 6 Jahre lang soll er dienen und im 7. Jahr ist er wieder frei. Wenn aber dann freiwillig jemand sagte, ich möchte bei dir bleiben, ich vertraue mich dir an, ich bin dein Knecht, dein Sklave, dann sollst du ihn nehmen und das Ohr durchstechen und dann einen Pfriem hineinmachen. Der Mensch wurde als unfreier gekennzeichnet dadurch, dass er das Ohr durchstochen hat, das Ohrläppchen, und dort stand der Name seines Herrn drin. Ich soll den jungen Männern heute einmal sagen, den Ohrringen, was das im Tiefsten bedeutet, biblisch zumindest. Ich bin für immer Sklave eines anderen. Das heißt, das hast schon in Israel war das wichtigste Organ am Menschen. Damit wurde er gekennzeichnet. Der Freie hatte auch freie Ohren, der Sklave hatte durchstochene Ohren. Herrlich das Wort. Das müssen wir lesen, Jesaja 50, Vers 4. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Wie hören denn Jünger? Wie hören Jünger? Bitte? Sie hören hin. Sie hören begierig. Sie hören genau zu. Sie hören erwartend, was sagt der Meister? ist eigentlich das Hören geboren aus der Liebe. Aus der Liebe. Jeden Morgen öffnet mir der Herr das Ohr. Liebe Brüder und Schwestern, es ist gar nicht selbstverständlich, dass wir zu einer Abendbibelschule kommen oder sonst in die Verkündigung des Wortes kommen und hören können. Ist nicht selbstverständlich. Sondern da muss schon ein Tun des Geistes Gottes dahinterstehen. Und das darf ich erbitten. Hast du heute Abend, bevor du hierher gekommen bist, hast du darum gebittet, Herr, jetzt möchte ich wirklich hören können. Alles andere weg. Alles, was sonst sich dreht. Wir haben schon von den Kopfdrehungen gehabt. Alles das weg, dass ich konzentriert hören kann, was und ob du mir heute Abend etwas zu sagen hast. Wir gehen aus so viel Wortverkündigung hinaus und es hat uns erreicht, aber nicht getroffen. Das liegt an dem, dass wir nicht um das rechte Hören bitten und das rechte Hören einüben. Das Wort hören. Da steckt noch eine ganz andere Dimension drin. Es gibt auf dieser Erde unendlich viele Millionen von Menschen, die es nicht hören können. Jetzt meine ich nicht die Tauben, sondern das, was Paulus schon für Israel feststellt. Wie sollen sie denn hören, wenn keiner da ist, der es ihnen sagt? Wir können gar nicht genug dankbar sein dafür und staunen drüber, dass wir hören können, schon von der äußeren Gegebenheit her, dass das Wort Gottes unter uns da ist. Und zwar in so reichem Maße und in so verständlicher Weise. Das konnten die Generationen früher, die Menschen auch in unserem Land nicht. Wisst ihr, bevor Luther die Bibel übersetzt hat und gleichzeitig mit dem Buchdruck dann, das zu einer Explosion der Verbreitung kam, da gab es wenig Bibeln in deutschen Ländern. Wo wurden denn Bibeln hergestellt? In den Klöstern. Und wie wurden sie hergestellt? Handschriftlich. Da hatte nicht einmal jeder Pfarrer, jeder Priester eine Bibel. Es war viel zu kostbar, viel zu teuer, viel zu aufwendig, diese dicken Folianten. Die lag wohl beim Bischof und da konnte man sie einsehen, wenn man Bedarf hatte. Und sonst hatte man Teile der Bibel, gerade die man brauchte. Und die Leute konnten ja auch weithin nicht lesen und schreiben. Und deswegen waren in unseren Kirchen, es gibt ja noch viele solche Kirchen, die ganzen biblischen Geschichten zunächst einmal gemalt. Das hat die Bibel ersetzt. Und wer sich einmal damit beschäftigt hat, das waren sehr, sehr sorgfältig hergestellte Bilder. Das sind teilweise Einzelheiten aus den biblischen Geschichten gemalt. Ist herrlich. Ist herrlich. Zumal weithin der größte Teil des Gottesdienstes der Messe, die abgehalten wurde, auf Lateinisch war. Und die Predigt kam kaum eine Predigt vor. Sondern die Leute kamen in die Kirche, dann hat der Pfarrer, der Priester sein Lateinisch vorgesprochen und vorgesungen und sie haben die Bilder angeschaut. So hatten sie auch was davon. Aber sie konnten nicht hören. Sie konnten es nicht richtig aufnehmen. Wer diese meine Worte hört, sage ich es einmal mit diesem übersetzen griechisch, wer scharf auf sie ist. so wie es bei der Predigt des Petrus heißt. Als sie aber das hörten, und jetzt kommt der Vorgang des Richtighörens, da ging's ihnen durchs Herz. Schon mein Deutschlehrer hat früher gesagt, wenn man ein Buch und einen Kopf zusammenschlägt und tut hohl, liegt es nicht immer am Buch. Kann auch an was anders liegen. Wenn ich in einem Gottesdienst, in einer Wortverkündigung bin und es trifft mich nicht, es muss nicht immer am Verkündigung liegen. Wer diese meine Worte hört, Jesus ruft uns zu, dass wir es wirklich begierig aufsaugen. Dein Wort ward meine Speise. Also erste Konsequenz aus diesem, lasst uns darum bitten. Für uns persönlich das so bitte machen. Herr, lehre mich dieses rechte Hören wieder. Und lasst uns traurig werden, wenn wir aus einer Verkündigung fortgehen, uns hat mich nichts gepackt. Es ist nichts ins Herz gegangen. Das ist traurig. Das ist eines der Zeichen, wie einmal der Auferstandene, ich weiß nicht mehr zu welcher Gemeinde, sagt, ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Ephesus. Wenn zwei verliebt sind, hat er überhört, er nichts von ihr. Sondern ist jedes Wort, jeder Hauch wichtig. Wenn es dann bei der Silberhochzeit auch noch so ist, dann ist es eine gute Ehe. Aber wie schnell geschieht es, dass man denkt, lasse doch schwätzen. Ich will meine Ruhe. Wenn die Liebe abgeplattet ist, dann will ich auch nicht mehr richtig hören. Ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Diese erste Liebe, diese brennende Liebe zu Jesus wird an dem deutlich, dass ich Sehnsucht habe zu hören. Sehnsucht zu hören. Wer diese meine Worte hört und tut sie, es gibt ein Nicht-Tun, ich hör's, und das Wort Gottes zielt immer, immer auf ein Tun. Das Wort Gottes will nicht belehren. Da gibt es eine Sendung im Fernsehen, Jeopardy oder wie die heißt, da muss man sehr viel wissen. Da war kürzlich einer und der hat überragend, glaube 4 oder 5 Mal hintereinander alle in Grund und Boden gewusst, hat immer gesiegt. Und dann hat ihn der Moderator gefragt, ja, wo kommt denn Ihr Wissen her? Dann hat er gesagt, ja, schon mit 7 Jahren habe ich angefangen, Sachbücher zu lesen. So Lexika und Standardwerke, das hat er alles in sich aufgesogen. Zu tun, braucht er damit nichts, sondern er hat sich einen Riesenkopf angelesen. Jetzt weiß er alles. Das biblische Wort zielt nie auf den Kopf allein, sondern zielt auf das Tun, auf die Hände, auf die Füße. Wenn ich nach einer Predigt oder nach einer Bibelstunde oder einer Andacht nicht weiß, was ich tun soll, dann ist schlecht. Dann hat es sein Ziel verfehlt. Wer diese meine Worte hört und tut sie, das heißt, Jesus bringt uns in ein Tun hinein. Es gibt es oft, dass ich genau weiß, das sollte ich jetzt tun. Das ist das, was mir mein Herr sagt durch diese Wortverkündigung und ich tu's nicht. Aus verschiedensten Gründen. Es gibt auch ein falsches Tun. Es gibt ein zu viel Tun. Und es gibt ein zu wenig Tun. Dass wir darum bitten, wenn wir um das rechte Hören bitten, Herr, lass mich erkennen, was du jetzt von mir willst, wozu du mich gebrauchen willst. Tun, wörtlich wieder übersetzt, aufschichten, zusammenfügen, bauen. Wer diese meine Worte hört und sie jetzt zusammenfügt und baut, das meint Jesus. Das ist ein wunderschönes Wort, denn es heißt ja, mit vorgegebenem Material arbeiten. Die Worte, die der Herr sagt, die sind lebendige Kraft. Und mit denen kann ich jetzt tun. Also nicht so vordergründig. Ich höre die Wortverkündigung und dann weiß ich, ich muss mich jetzt bei dem entschuldigen. Das oft auch, dass ich ganz direktes Tun, wo ich jetzt einem anderen gegenüber tätig werden muss, erfahre. Sondern, dass ich diese Worte, die ich jetzt gehört habe, dass ich mit ihnen zusammenfüge, tue, weitergebe. Jede Predigt ist eigentlich, jede Verkündigung ist eigentlich Antrieb für mich, weiterzusagen. Jesus hat seine Jünger zuhören lassen. Sie haben gehört und bald danach sendet er sie aus, 2 und 2. Geht hin und predigt. Nehmt jetzt dieses Wort, denn durch dieses Wort kommen andere zum Glauben. Ihr selber seid ja durch dieses Wort zum Glauben gekommen. Das ist das entscheidende Tun, dass Menschen zum Glauben kommen. So wird zusammengebaut, zusammengefügt. Da geht es nämlich um den Bau der Gemeinde Jesu Christi, um das Haus der lebendigen Steine. Natürlich kann man mit dem, was wir normal unter Tun verstehen, dass wir einem anderen helfen, das alte Fraule über die Straße führen, was alles da an liebendem Tun geboten ist, das ist schon richtig, aber das ist noch nicht das entscheidende Tun. Das entscheidende Tun ist, wenn ich einen anderen Menschen mit dem Wort Gottes übers Ohr erreiche, dass sein Leben neu wird. Das ist das Tun. Das heißt also, dass zum Beispiel das, was wir jetzt heute Abend machen, das soll nicht hier drin bleiben. Sondern Verkündigung will immer hinaus. Macht ihr das eigentlich, dass ihr, wenn die Gemeinschaftsstunde aus ist, dass ihr noch darüber redet, über die Verkündigung und es dann die Woche über weitertragt. Nicht so, dass ihr den Text wiederholt, was da geredet wurde, sondern was euch persönlich wichtig geworden ist, anderen Menschen weitergebt. Sie kommen sonst nicht zum Glauben, denn die waren ja nicht da. Wir müssen immer das sehen, dass der überwiegende Teil der Leute, mit denen wir die Woche über zusammenkommen, nicht hören, weil sie nicht kommen. Die hören kein Wort Gottes. Aber sie sollen es hören und dann dürfen sie es durch uns hören. Der Kassettendienst zum Beispiel, aber besser ist noch das eigene, gesprochene, ganz normale Wort und Zeugnis. Das geht ganz eigentlich, das ist eine der entscheidenden Punkte dieses Tun. Wie tun wir denn die Weitergabe des Wortes Gottes? Dass wir für uns daran schaffen. Dass wir das, was mich selber getroffen hat, wo ich davon bewegt bin, dass ich das in meinen Worten weitersage. Das kommt darauf an, wie ich sage. Sie tun so, als ob sie nicht interessiert seien. Aber wenn ich zum Beispiel mit dem anderen ins Gespräch komme und nehme ich mal ein normales Beispiel, jetzt ist aber wieder schnell arg kalt geworden. Wenn ich dann dazu sage, ja, ich freue mich eigentlich an der Kälte. Ja, warum? Warum? Da sage ich, ich freue mich an der Kälte, weil da deutlich wird, dass Gott zu seinem Wort steht. Das hat es mit Gott zu tun. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Dass wir so versuchen, in allen alltäglichen Begegnungen Menschen wirklich mit dem, was uns wichtig ist, anzureden. Nicht irgendwie frömmlerisch, das stößt in aller Regel ab. Sondern aus dem Normalen heraus. In der ganz normalen Gesprächsebene, in der wir so oft sind. Ich habe euch ja mal das Beispiel erzählt, die meisten kennen es, das hat mich damals schon lang her ganz arg aufmerksam gemacht. Das war eigentlich aus der Emotion heraus, als ich da an der Tankstelle war und getankt habe und der neben mir, der hat sich fürchterlich aufgeregt, weil das Benzin schon wieder hoch ist. Und ich habe so, ich weiß gar nicht warum, ich habe zu ihm gesagt, Sie brauchen sich gar nicht aufregen, das steht schon in der Bibel. Da war der völlig platt und ich zunächst auch. Ich wusste, wo steht, aber der hat völlig verblüfft gefragt, wo? Weil er hat die Bibel, die hat er gekannt, aber es hat er für ein exotisch frommes Buch gehalten. Und ich hatte das Gideon-Testament dabei und habe es herausgezogen und habe gesagt, jetzt lese ich Ihnen diesen Vers, wo Jesus davon spricht, dass Benzin teurer wird. In Matthäus 24, ich glaube Vers 9, es wird sein teure Zeit, steht da. Und habe ich gesagt, das gilt auch fürs Benzin. Der war echt verblüfft. Aber wir hatten dann ein wirklich gutes Gespräch. Der hat mich kaum mehr ausgelassen. Und seitdem bitte ich immer wieder um diese Geistesgegenwart, dass ich etwas sagen kann, was nicht frömmlerisch tut. Wo Leute merken, das biblische Wort spricht tatsächlich direkt hinein in ihr Leben. Unser größtes Hindernis für uns Gemeinschafts- und Kirchenleute, unser größtes Hindernis zur Mission ist unsere Insidersprache. Das ist unser größtes Hindernis. Das blockiert uns ungeheuer. Wir kommen den Leuten vor, wie wenn sie zum Arzt gehen ins Krankenhaus, der untersucht sie und dann diktiert er seiner Sekretärin einen Befund. Latinus rectus links, oben rechts Beugung, Höhlung. Hat keiner eine Ahnung, was dieser Mann meint. Der hat eine Fachsprache und diese Fachsprache verstehen nur sehr Eingeweihte. So haben wir Christen eine Fachsprache entwickelt. Die verstehen wir untereinander, aber die verstehen die Leute um uns herum nicht mehr. Bin ich am Sonntag echt reingefallen nach der Predigt, meine Söhne sind meine schärfsten Zuhörer zurzeit. Und dann sagt der Michael, ich bin schier zusammengebrochen in der Sakristei, wo du das Wort gesagt hast. Ich weiß nicht, was war's. Er sagt, was war's für ein Wort? Das Wort gibt's überhaupt nicht. Versuchlich, habe ich in der Predigt gesagt. Wir Menschen sind versuchlich. Dann habe ich gesagt, komm, wir holen der Duden, das gibt's, das Wort. Was würde er sagen? Gibt es das Wort versuchlich als normales Wort in einem Wörterbuch? Noch nie gehört. Also da habe ich wie ein Insiderwort, das gibt es echt nicht, das Wort. Aber schon das deutlich zu machen, war am Sonntag in der Predigt, habe ich das gemerkt, bei der Vorbereitung ganz arg schwierig. Jeder von uns versteht wahrscheinlich, was das heißt, Versuchung. Jeder von uns versteht es. Aber die Leute draußen neben uns verstehen das nicht, Versuchung. Was das sein soll, wer versucht und was da vor sich geht. Wenn man sich bemüht, das zu fassen, ich habe es am Sonntag versucht, Versuchung heißt eigentlich ganz wörtlich übersetzt, kernecht, auf die Kernechtheit prüfen. Wisst ihr, das ist dieser Vorgang, ich weiß nicht, ob man das heute noch macht, da backt man so einen Kugelhopf und der ist dann im Herd drin und dann kam meine Mutter immer mit der Stricknadel und hat reingestochen und rausgezogen. Und wenn dann der Teig gepeppt hat, dann war er noch nicht durch. Und wenn nichts mehr dran war, dann war er durch. Das ist Versuchung. Prüfen, was im Kern da ist. Das ist Versuchung. Da habe ich ein Büchle drüber geschrieben. Von dem her weiß es, das möchte jetzt nicht alles ausführen, aber es ist schwierig zu erklären. Weil schon dieser Satz, führe uns nicht in Versuchung, im Hintergrund hat, Gott würde uns versuchen. Jakobus sagt, Gott versucht niemand zum Bösen. Es gibt ein doppelter Test, ob ich durch bin, ob ich echt bin. Einmal Gott. Aber er versucht mich nicht zum Bösen, er testet mich nicht, indem er Böses an mich heranlässt, sondern dieser Test geschieht zum Beispiel dadurch, dass er meinen Gehorsam prüft, so wie beim Abraham. Nach diesen Geschichten versuchte Gott den Abraham, prüfte er ihn, ob er echt ist, ob er ihm ganz und gar sich ausliefert. Und deutlicher konnte Abraham nicht zeigen, dass er ohne Vorbehalte Gott vertraut, weil er den eigenen Sohn nimmt im Wissen, den soll ich jetzt töten, opfern, weil er gehorcht. Und das andere ist, genauso und viel, viel öfters kommt der Teufel, weil wir sind dem Teufel echten Dorn im Auge, jeder Christ. Und er will immer und immer wieder zunächst uns, gar nicht den anderen, zunächst uns beweisen, du, das ist bei dir gar nicht so echt. Und wie oft hat er Erfolg? Wie oft hat er Erfolg? Es gibt wenig Hiob. Ob ich das so sagen würde, wenn... Luther hat es ja gedichtet, nehmen Sie mir den Leib gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin, das ist am hier passiert. Und was sagt er? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Da war einer kernecht. Da war einer kernecht. Das weiß ich jetzt nicht gerade auswendig. Da müsst ihr nochmal nachlesen, was da gemeint ist. Aber jetzt sind wir an dieser Stelle, dass wir das anderen Menschen unsere fromme Sprache, was wir schon immer wissen, verdeutlichen sollen, um was es da geht. Ich sage es immer wieder, ist gar keine überwältigend große Arbeit. Man muss sich aber für sich selber einmal drin eingeübt haben. Weil wir den Leuten zum Beispiel schon an der entscheidenden Stelle nicht mehr deutlich machen können, wenn ich zu jemandem sage, du bist ein Sünder. Wir wissen, was das meint. Ich lebe in der Gottestrennung, Gottesferne und alles. Und bei denen zuckt sofort, hat er mich beobachtet, wie ich meinen Müllsack im Wald abgeladen habe. Hat er gesehen, dass ich 2 Stück Schwarzwälder Kirschtorte gegessen habe. Das sind das, was Sie unter Sünder. Oder hat er tatsächlich gemerkt, dass ich statt 50, 70 gefahren bin? Das sind die Begriffe von Sünder. Aber dass Sünder ein verfehltes Leben ist, ein Leben, das in die falsche Richtung geht und das in den ewigen Untergang geht, das muss man den Leuten erst verdeutlichen. Das muss ich in einer Sprache tun. Jesus sprach hier, deswegen heißt es am Schluss, er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten, und das entsetzte sie. Jesus hat auf den Punkt gesprochen. Auf den Punkt gesprochen. Hören und tun, das war unser erster Zusammenhang. Jetzt noch ein Wörtlein aus diesem ersten Vers unseres Textes. Der gleicht einem klugen Mann. Das, was hier mit klug übersetzt ist, heißt eigentlich einem, der bei Verstand ist. Der gleicht einem verständigen Mann. Ich denke, dass das ganz entscheidend ist. Hören und tun. Das Wort Gottes appelliert, erreicht, umgibt zunächst den Verstand, den bewussten Menschen, den Willen und Verstand redet der Geist Gottes an. Religion ist nicht eine Sache des Gefühls. Das ist einer der großen Verirrungen. Ich würde behaupten, dass 80%, vielleicht noch mehr, all derer, die sich zum Beispiel zu unserer Kirchengemeinde in Dettingen zählen, die noch evangelisch sind, dass sie es deswegen sind, weil sie sagen, ein bisschen Gefühl braucht man. Religion mit Gefühl gleichsetzen. Was ist ein heiliger Abend, wo man bloß da sitzt und in Glotze hockt? Ja. Wenn man dann in der Kirche ist und der Christbaum brennt und die Chöre singen, herrlich ist das. Da strömen die Leute. Da wird's auf die Emotion, ist ihnen wichtig. Die Emotion. Der Glaube hat es nicht zuerst mit dem Gefühl zu tun, sondern mit dem Verstand. Mit dem Willen. An der Stelle setzt der Geist Gottes an bei uns. Ich sage es deshalb einmal so abgekürzt, das ist ein Maßstab für ungeheuer vieles, wo wir heute gerade im Gesamtspektrum der Kirchen und Gemeinden und Gemeinschaften so verwirrt sind. Was nicht verständig ist, da würde ich zunächst einmal sehr vorsichtig sein. Was ich nicht mit dem Verstand, und jetzt meine ich nicht den zergliedernden Verstand, sondern was ich nicht normal erfassen kann, was ich nicht verstehen kann. Also wenn zum Beispiel eine Versammlung so aufgebaut ist, das könnten wir jetzt heute Abend auch mal versuchen, dass nun der einer nach dem anderen vorkommt und ich lege ihm die Hände auf und er fällt rückwärts oder vorwärts, was weiß ich, wiewärts, fällt er um und fängt an zu zucken. Ich wäre äußerst vorsichtig zu sagen, das ist die Aufgipfelung des Heiligen Geistes. Oder wenn wir darauf es anlegen würden, schon geschehen zurzeit manche Versammlungen und gelten als besonders geisterfüllt, dass wir alle die Lachsalbung bekommen. Ich wäre äußerst vorsichtig in all diesen Dingen. Der Geist Gottes, lasst euch erneuern in eurem Willen, Römer 12, Vers 1. Der sitzt an dem Verständigen an. Nicht so, dass ich sage, ich durchschaue alles, ich verstehe alles, aber der Geist Gottes schaltet den Verstand nicht ab, sondern er schaltet ihn ein. Noch einmal dieses Beispiel, die drei Steinhauer, die da sitzen und ihre Steine klopfen und behauen. Und einer kommt und fragt den Ersten, was machst du denn da? Sagt, das weiß ich nicht. Der Meister hat gesagt, ich soll da drauf schlagen. Fragt er den Zweiten, was machst denn du da? Dann sagt er, das weiß ich nicht, ich verdiene mein täglich Brot und hart genug ist. Dann fragt er den Dritten und der sagt, ich behaue einen Stein, der in diesen großen Dom eingefügt wird. Ich habe die Baupläne gesehen. Das Verstehen, der Verstand. Ich sage so mit Paulus, ich rede lieber, wie sagt er, wie viele Worte? Lieber fünf Worte in verständiger Sprache als 10.000 in Zungen. Und wenn da eine Frau liegt und da ist echt geplagt in ihren Schmerzen und ich komme zu Besuch und spreche ihr Trost zu aus dem verständlichen Wort Gottes und dann kommt ein anderer Bruder und fängt da an ihrem Bett Zungen zu reden, dass alles wackelt, dann sage ich, Bruder, geh ins Kämmerlein. Geh ins Kämmerlein. Dort gehört's hin, aber nicht hier. Der Heilige Geist packt uns bei unserem Verstand. Ich kann nur von Wort Gottes her solche Linien schlagen und darum bitten, dass man für sich selber prüft. Der Petrus hat auch, obwohl er der Urapostel war und der Fels, auf dem die Gemeinde gebaut ist, in Galatien, dann solche Kirmele gedreht, dass alle nicht mehr mit wussten, was ist jetzt rechts und was ist links, was soll man und was soll man nicht. Und dann muss eben ein anderer kommen, der Paulus, und sagen, hey, so geht's nicht. Bitte. Ja, ich habe vorher, wenn Sie zugehört haben, ich habe vorher gesagt, den vom Geist Gottes durchläuterten Verstand. Nicht das, was ich als meine Vernunft, als oberstes Gebot setze, sondern das, was ich verstehen und fassen kann. Deshalb wäre der gleicht einem klugen Mann, einem Verständigen. Dass wir ja nicht denken, davor möchte ich noch einmal ganz entschieden warnen, dass wir ja nicht denken, das Entscheidende des Glaubens spiele sich im mystischen Bereich ab oder im sogenannten charismatischen. Da spielt sich's nicht ab, sondern ich sage es noch deutlicher, diese Bereiche können, wenn sie nicht geheiligt sind, durch einen eingegründeten Glauben können zur schiefen Ebene werden. Das ist schwierig. Es gehört so zusammen, ein Paulus ist der entscheidende Denker. Das ist ein kluger Mann, ein verständiger Mann. Da passt messerscharf der Aufbau seiner Verkündigung. Der hat sich jedes Wort vom Geist Gottes genau geben lassen. Und dann kann der Paulus auch sagen, und ich war entrückt bis den dritten Himmel. Das so gehört zusammen. Der siebte sogar. Neu. Es gibt das, ich möchte es jetzt so deutlich sagen, damit wir nicht in falsche Spuren kommen. Es gibt das, dass Christen, die Jesus lieb haben, die im Glauben eingegründet sind, auch Erfahrungen, emotionale Erfahrungen mit ihm haben, die überwältigend sind. Das gibt es. Das gibt es. Es gibt Träume und Visionen. Es gibt überströmt werden mit Freude, das gibt es alles. Aber das ist nicht die Außenseite des Glaubens. Mit meinen Emotionen kann ich nicht missionieren. Aber ich darf dafür danken und persönlich darin reifen und wachsen, wenn ich das erlebe. Klug. Jetzt die dritte Linie, der sein Haus auf einen Fels baut. Merkt ihr, das ist das Tun. Ein Haus bauen. Etwas zu Wege bringen. Ist herrlich, dass das in einem Leben, dass Jesus das sagt von uns Menschen, wir dürfen in unserem Leben etwas gestalten. Es soll etwas draus werden. Fürs Fundament, da müssen wir nicht sorgen, der sein Haus auf den Felsen baut. Und da gibt er sich selber. Einen anderen Grund kann niemand legen, das ist das Fundamentum. Außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wie sehen wir dieses Fundament? Wie erleben wir es? Auf welchem Fundament können wir etwas schaffen? Was ist für uns fundamental? Auf was können wir gar keinen Fall verzichten als Christen? Zunächst einmal die Bibel. Da liegt's, da ist das Fundament gelegt. Es kann kein Wort Gottes geben über die Bibel hinaus. Alles, was gesagt wird, alles, was verkündigt wird, alles, was zu was aufgerufen wird, muss sich messen lassen an diesem Wort. Da haben wir das Fundament. Das so ist Jesus bei uns gegenwärtig. Er ist da und gegenwärtig und greifbar in seinem Wort. Wisst ihr, da erledigen sich unendlich viele Fragen von selber. Der Pfarrer der hamburgischen Kirche, der jetzt zwei Homosexuelle getraut hat, der ist eindeutig vom Fundament der Bibel rausgedreht. Das ist er. Ganz eindeutig. Da muss man gar nicht lang diskutieren. Man kann natürlich an diesem Fundament rumtun und sagen, das gehört nicht ganz dazu. Aber das Entscheidende ist, der Wortlaut des biblischen Wortes ist für uns Christen verbindliche Grundrichtung. Da können wir nicht drüber weg und nicht dagegen an und wir wollen es auch nicht. Da ist das Fundament gelegt. Und das Zweite, wie dieses Fundament da ist, Jesus ist gegenwärtig im Leib seiner Gemeinde, in den Brüdern und Schwestern. Das sind unsere beiden Fundamente, die unverzichtbar sind. Das biblische Wort und die Gemeinschaft am Leib Jesu Christi, das Zusammengehören untereinander. Und dann kommt natürlich die Frage, die ist auch wieder von der Bibel her gelöst, wer ist denn mir Bruder und Schwestern? Wer gehört zum Leib dazu? Da kann man verschiedene Antworten geben. Heute wird zum Beispiel im großkirchlichen Bereich die Antwort gegeben, jeder, der getauft ist. Das ist ein Quatsch. Nicht jeder, der getauft ist, ist Glied am Leib Jesu. Die Hölle ist voll von getauften Leuten, die nie etwas mit ihrer Taufe anfangen wollten. Man kann sagen, jeder, der das Sakrament empfängt, Abendmahl, ist genauso Quatsch. Das ist nicht das biblische Zeichen für einen, der wirklich Glied am Leib ist. Glied am Leib ist einer, der bekennt, dass Jesus Christus ist ins Fleisch gekommen und sei mein Herr. Der ist Glied. Und es ist völlig egal, Ich sag's einmal jetzt so ein bisschen zugespitzt, ob er dann noch einige Sondergläubchen hat, das interessiert mich nicht sehr. Wer bekennt, dass Jesus Christus ist ins Fleisch gekommen und hat mich verlorenen, verdammten Menschen erlöst, erworben und gewonnen von allen Sünden, der ist Glied am Leib. Das ist unser Fundament. Und Glieder am Leib, die dürfen einander nicht bekämpfen. Die dürfen einander nicht ablehnen. Die können diesen Leib sonst zerstören. Das ist unser Fundament. Das ist heute schwierig, wenn in den großen Kirchentümern, in denen wir leben, das Wort gibt es sicher auch nicht im Duden, in diesen verfassten Kirchen, wenn man da zusammensitzt, jetzt sage ich mal, im Gottesdienst mit 400-500 Leuten, wie viele Glieder am Leib sind denn da dabei? Wir wollen jetzt zunächst einmal sagen, wir sind Gott froh, dass wir nicht sortieren müssen. Dass wir das nicht müssen. Aber die Glieder am Leib erkennen sich schon untereinander. Das bleibt nicht verborgen. Die erkennen sich untereinander. Sie erkennen sich an der Liebe. Sie erkennen sich auch am Bekenntnis. Sie erkennen sich am Hingezogensein zueinander. Sie erkennen sich an der Liebe zum Wort. Wir kennen uns schon untereinander, die Glieder am Leib. Das ist etwas, was heute in unserer Kirche, ich meine jetzt bewusst unsere Kirche, unsere württembergische Kirche, was bei uns heute als höchstes Gut gilt, wir müssen alle zusammenbleiben. Und man kann bei uns ganz arg viel sagen in der Verkündigung, ohne dass irgendwo fetzt. Aber wenn man sagt, der und der ist nicht Glied am Leib, na knallt's. Bei all dem, was Jakob Czarnke in Notzingen gesagt und getan hat, ist er sicher auf einer wirklich guten Spur gewesen. Er hat vieles klar erkannt, allerdings, es fehlt ihm ein Stück weit die Gelassenheit. Die jetzige Situation, in der wir, ich sage es jetzt einmal bewusst, als Pfarrer missionarisch Dienst tun, auch so auszuhalten. Als er vor, ich glaube, war 5 Jahre jetzt in den Bezirk kam und wir das erste Mal zusammen, ich kannte ihn schon vom Studium, auf den Pfarrkonvent fuhren und wir haben über manche Dinge geredet, habe ich ihm damals gesagt, Jakob, wenn du in dieser Linie bleibst, würde ich gleich in eine Freikirche gehen. Ich würde gleich gehen. Du machst dir's ungeheuer schwer so. Das zu dieser Richtung, aber der entscheidende Punkt bei ihm war nur dieser eine Punkt, dass er gesagt hat, ich kann jemand, den ich so in meinem Sehen als einen, der nicht in die Gemeinde hineingehört, hat es ja vorsichtig ausgedrückt, der hat ihm ja gar nicht den Glauben abgesprochen in dem Sinn, den kann ich so nicht in dieses Amt einsetzen. Das hat ihn eigentlich dann aus der Spur gebracht. Glied am Leib. Das ist Fundament. Dass er ein Haus auf Fels baut und jetzt es kommen die Wasser, der Wind. Weiß jemand, wo Jesus das hernimmt? Das sind alttestamentliche Bilder. Schlag mal auf, Hesekiel 13. Da geht's gegen die falschen Propheten, Vers 11 zum Beispiel. Es wird ein Platzregen kommen und Hagel wie Steine fallen und ein Wirbelwind losbrechen. Siehe, da wird die Wand einstürzen. Oder in Vers 13, ich will einen Wirbelwind losbrechen lassen mit meinem Grimm und einen Platzregen in meinem Zorn und Hagel wie Steine in vernichtendem Grimm. Das ist also ein Bild zunächst einmal für den Zorn Gottes, für das Gottesgericht. Sicher ist das mit ein Horizont, unter dem Jesus hier redet. Auch wer sein Haus auf den Fels baut. Und dann kommt der Zorn Gottes über diese Welt. Das ist unter der Endzeitperspektive. Ich will dich bewahren, sagt dann der auferstandene Christus, in oder vor, das weiß man nicht genau, wie es zu übersetzen ist, der Stunde der Versuchung. Wir fallen nicht. Und an anderer Stelle sagt Jesus sehr deutlich, selbst die Pforten der Hölle sollen meine Gemeinde nicht überwältigen. Wenn das Zornesgericht Gottes über diese Erde geht, und Petrus drückt das klar und eindeutig aus, dass die Elemente zerschmelzen werden. Diese alte Erde wird im Feuersturm Gottes untergehen. Wir werden nicht fallen, sondern wir werden in seiner Gegenwart sein. Unter diesem endzeitlichen Aspekt ist dieses Bild mitzusehen. Ja. Das Zweite, was man aber zudem sagen muss, wenn der Wind weht, wenn die Fluten kommen, das sind auch das, was an Schwerem in unserem Leben kommt. Ich glaube, der Petrus sagt das, ja, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei, jetzt kommt wieder das Wort, Anfechtung fallet. Wenn Gott uns die Möglichkeit gibt, dass wir kernecht werden. Darum lässt er in unserem Leben manchen Sturm durch und manche Wasser an das Haus stoßen, aber es fehlt doch nicht. Die entscheidenden Stationen, das möchte ich ganz persönlich sagen, die entscheidenden Stationen meines Lebens, an denen mein Glaube für mich zum wirklichen Halt geworden ist, waren die schweren Stunden. Wenn dieses Haus einmal standgehalten hat, solch einem Sturm, wird nur widerstandsfähiger. Zum Beispiel dem Sturm, ich verstehe immer besser, warum gerade im Neuen Testament zum Beispiel die Witwen in solcher Weise immer wieder angeredet werden als Pfeiler in den Gemeinden. Das ist ein Sturm. Wenn man 40, 50 Jahre lang mit einem Menschen zusammengelebt hat, alles geteilt hat, zusammengewachsen ist zu einer Person und jetzt ist er weg. Wo dort der Glaube bleibt, da gründet er ungeheuer tief ein. Wenn ich da nicht Jesus loslasse. Oder was sind das für Stürme gewesen, wenn man jetzt so geschwind die Lebensgeschichten hört? Ein Sohn in der Familie, das Geschäft da, alles, und dann verunglückt er tödlich, weg. Und beide Eltern bleiben im Glauben, ja wachsen im Glauben, wenn der Sturm weht. dass wir das immer wieder für uns ganz persönlich, das ist eines sicher der schwersten Worte, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei, ich sag's mal, Kernechtproben kommt. Denn da wird der Glaube fest, da wird er bewährt. Da gründet er sich ein. Das kann unser Herr nicht mit jedem machen. Er legt uns so viel auf, wie wir tragen können, und er weiß, wie wackelig wir oft sind. Er weiß, wie wackelig wir oft sind. Ich denke noch an den alten hanischen Bruder, der Karl, der wurde 75, und dann hat man eine Feuerstunde gemacht, aber der Karl hat gesagt, gell, über mich müsst ihr nichts sagen. Es sind noch viel über den Karl gesagt. Und dann hatte er das Schlusswort und dann hat er gesagt, unvergesslich, Brüder, in Hanern redet man die Schwestern innerhalb der Brüder an, Brüder, ich denke manchmal, ich bin gar kein wirklicher Christ. Wart alle ganz platt. Und dann sagt er, denn in meinem Leben hat es so wenig Schweres gegeben. Hat mich sehr beeindruckt. Jetzt machen wir Pause. Der sein Haus auf den Fels baut. Jetzt der andere, der diese Worte hört und tut sie nicht. Er hat richtig gehört, das gibt es also. Er hat richtig gehört, aber will's nicht tun. Das ist gar kein so ferner Vorgang. Wie oft sind wir schon wirklich von unserem Herrn im tiefsten angesprochen gewesen? Und wir haben's versenden lassen, verlaufen lassen. Wir haben es nicht getan. Der gleicht einem, der sein Haus auf Sand baute. Was ist Sand? Nicht stabil. War schon einmal jemand in der Sahara, in der Wüste, hat echt Sand gesehen. Was anderes wie der Sandkasten in dem Haus. Ist auch was anderes wie am Strand, sondern wenn die Landschaft nur noch aus Sand besteht, das ist eine ständig sich verändernde Landschaft. Das sieht am nächsten Tag fast wieder kaum wiederzuerkennen aus. Ich war mal eine Woche lang in der Sahara und habe das miterlebt. Da gibt es auch dann keine Routen mehr oder so, da kann man nur noch nach Kompass fahren. Und wo gestern noch eine hohe Düne war, ist am nächsten Tag ein Tal. Sand, das heißt eigentlich, das ist die wörtliche Übersetzung, Verwehendes. Sand ist nicht fest. Alles das, was keinen Ewigkeitswert hat. Was gehört da dazu? Was hat keinen Wert für die Ewigkeit? Bitte? Alle irdischen Güter. Jesus sagt aber, gell, dass wir zuhören in der Bergpredigt, schaffet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Man kann tatsächlich Verwehendes in Ewiges wandeln. Das kann man. Aber wer das Verwehende allein für sich als Lebensaufgabe und Lebensfundament nimmt, der fällt. Das ist nichts da. Zudem gehört nicht nur irdischer Besitz und das alles, sondern da gehört auch die Ehre dazu, meine Ehre. Es war anders kürzlich, ich saßen da morgens da und plötzlich hat meine Frau immer wieder gesagt, es gibt's doch nicht, es gibt's doch nicht. Sie hat der Deckboden gelesen. Da war irgendeine Todesanzeige über eine ganze Seite. Wisst ihr noch? Eine volle Seite. Weiß gar nicht mehr, wer das war. Der Möbelmensch da. Ja. Oder die Möbelfrau, gell? Also, die hat eine ganze Seite Todesanzeige gekriegt. Das ist ja auch was, hä? Aber genützt hat es nichts. Riesig. Bleibt nichts davon. Bleibt nichts. Wer sein Leben auf Sand baut. Das sind diese zwei. Sand ist übrigens, gell, der Überrest von Fels. Zerriebener Fels. Das war ja vorher festes Fundament. Die Güter dieser Erde war Lebensfundament in der Schöpfung. Und jetzt ist es zerrieben. Das sind die beiden Formen, Besitz und Ehre. Die allermeisten Menschen haben das als Lebensfundament. Auf das bauen sie. Auf das bauen sie ihr Leben auf. Haben und gelten. Als dann die Winde kamen, da tat es einen Fall und es wird ausdrücklich gesagt, sein Fall war groß. Das ist etwas vom Schlimmsten im Leben, wenn ein Mensch erkennen muss, es hat nicht Bestand. Das ist was vom Schlimmsten. Und wir haben uns auch gerade, wir Christen, darauf ganz nüchtern einzustellen, dass die Zahl der Menschen, die am Ende in der dritten Phase ihres Lebens von dieser Erkenntnis gebeutelt werden, immer höher wird. Da gehört zum Beispiel der noch ziemlich knackige Mitfünfziger dazu, der in einem großen Betrieb in leitender Position gesessen hat und alle haben vor ihm gedient und jetzt im Zuge der Straffung, wie das heute heißt, und der Abschmelzung ist er freigesetzt worden. Wird sehr vornehm ausgedrückt. Hat sogar eine einigermaßen passable Abfindung und jetzt sitzt er zu Hause. Und jetzt ist mit 56 Jahren alles zusammengebrochen, was er für sein Lebensfundament gehalten hat. Das sind immer mehr Leute heute, immer mehr. Haben wir denen etwas zu sagen? Ich denke, dass da auf uns als christliche Gemeinschaften und Gemeinden eine Aufgabe zukommt. Dass wir hier Menschen gerade in dieser Lebenssituation jetzt auf das richtige Fundament verweisen. Ein Prokurist von einer großen Firma, auch er wurde freigesetzt. Und dann ruft er mich an und sagt, ich verkraft's kaum, aber jetzt empfinde ich das als eine ungeheure Möglichkeit. Ich kann jetzt alle Zeit, die ich habe, Jesus zur Verfügung stellen. Was soll ich machen? Wir haben ihn vermittelt, er arbeitet heute ohne Bezahlung. Er hat ja seine, was weiß ich, wie nennt man das, Frührente oder Vorruhestand, das gibt es ja bald nicht mehr. Also auf jeden Fall, materiell braucht er nichts dazu. Er stellt seine ganze Kraft, Fantasie und Liebe einem christlichen Werk zur Verfügung und arbeitet damit. Sand. darf ich einmal die zwei Fragen stellen. Wäre dein Leben immer noch sinnvoll für dich, wenn du nichts mehr schaffen könntest? Wäre es immer noch sinnvoll? Und jetzt das nichts mehr schaffen in allen Variationen, angefangen von dem, dass ich nicht mehr im Beruf sein kann, bis hin zu dem, dass meine körperlichen Kräfte nicht mehr ausreichen. Wäre dein Leben für dich noch sinnvoll? Für die allermeisten Menschen ist das nicht mehr. Der liebe, fromme, treue Kirchenpfleger, und dann wird er krank. Ist ja mit 86 auch verständlich. Das kann ja nicht immer so weitergehen. Und dann besuche ich ihn und er sagt, oh, Herr Pfarrer, ich bin nichts mehr wert, ich kann nichts mehr schaffen. Es hat lang gebraucht, bis er begriffen hat, dass er jetzt in eine ganz andere Arbeit gerufen ist. Die Gebetsarbeit zum Beispiel für die Gemeinde. Die zweite Frage, wäre dein Leben für dich noch sinnvoll, wenn dein Besitz nicht mehr da wäre? Was ist Sand? Bei manchen ist es auch so, zu diesem Sandfundament gehört der andere Mensch. Manche Menschen können nicht ohne einen anderen Menschen leben. Wer auf Menschen setzt, ist Sand. Ist ein wunderschönes Geschenk von Gott, eine große Gabe. Aber es ist nicht bleibend. Ich bin mit dieser Frage nicht fertig. Wenn ich das immer wieder höre, ich lebe bloß nur auf das, ich sehe mein Karl wieder in der Ewigkeit. Es gibt biblisch ein Wiedersehen. Wenn beide gläubig waren im Himmel. Aber ob die Ewigkeit sich dann darin die Freude gipfelt, dass ich den langjährigen Ehepartner wiedersehe, das ist mir zu wenig. Paulus war aber nicht verheiratet. Wir werden beim Herrn sein. Aber ist es wirklich letzter, auch christlich gültiger Trost? Sie werden ihren Karl wiedersehen in der Ewigkeit. Und dann geht es weiter, wie hier der Heiland sagt, im Himmel werden sie nicht freien, noch sich freien lassen. Das ist eine schwierige Sache, gell? Natürlich freut man sich, wenn man weiß, ich werde den geliebten Menschen in der Ewigkeit wiedersehen. Aber das ist doch nicht der Gipfelpunkt. Ist nicht der Gipfelpunkt. Ob unsere Erwartungen dazu klein sind. Es tat einen großen Fall. Ich möchte mal fast provokativ die Frage stellen. Das hat zu Jüngern gesagt. Zu Jüngern gesagt, sie haben das Wort gehört, tun es aber nicht. Kann ein Christ verloren gehen? Kann das sein? Einer, der sich bewusst bekehrt hat, kann der auch noch verloren gehen? Sagen die anderen?
Es könnte doch zumindest das sein, was Paulus schreibt, dass einmal
Ja.
Schon das wäre fürchterlich schlimm.
Ja. Im Hebräerbrief heißt es, es ist unmöglich, dass die, die einmal verschmeckt haben, die Gnade und die Kraft Jesu Christi, und die sie dann aufgegeben haben, dass sie wieder zurückfinden. Und Jesus redet, alle Sünde kann vergeben werden, außer der Sünde wider den Heiligen Geist. Es gibt also Grenzfälle, wo auch ein bekehrter Christ sein Heil verspielen kann. Es tat einen großen Fall. Nur, dass wir das jetzt so nicht stehen lassen, das ist ja dieser bekannte Satz und der ist absolut gültig. Wer umgetrieben ist von der tiefen Sorge, ob er die Sünde wider den Heiligen Geist begangen hat, hat sie nicht begangen. Wer die Sünde wider den Heiligen Geist begangen hat, der ist in seinem Leben zu. Den treibt es auch nicht mehr um. Aber der Beginn dieses Abfalls, das in solchen Extremen endet, den sagt Jesus hier. Er hört die Worte und tut sie nicht. Das Wort Gottes in seiner doppelten Wirkung. Ich sage das noch einmal. Einmal das Wort Gottes in seiner Wirkung, dass es auferbaut und nicht zusammenschichte und etwas in meinem Leben an Segen und Fruchten steht. Und die andere Wirkung des Wortes, wo ich es höre und nicht tue, da verstockt es. Ja, dieses griechische Wort verkalken. Das Wort Gottes, wo wir es nicht tun, wo wir es nicht weitersagen, wo wir es nicht wirken lassen, wo wir es nicht durch uns hindurch zu anderen bringen, das legt Kalk um unser Herz. Es gibt viele verkalkte Christen in allen Stadien. Das meine ich nicht den Kopf, jetzt meine ich das Herz. Bei uns zu Hause liegt schon seit einer Woche der Entkalker neben der Kaffeemaschine, weil so langsam wird es wieder Zeit. Gäb's Gott, dass unsere Abendbibelschule so eine Art Entkalker ist, dass uns davor bewahrt, dass wir immer mehr in diese Verstockung, in diese fromme Verstockung hineinkommen und es schließlich bis zum Abfall gehen kann. Das Volk entsetzte sich, letzte Bemerkung. Eigentlich ganz wörtlich, es kam außer sich, aus sich herausgeschlagen werden, ist die wörtliche Übersetzung. Das hat Jesus gemacht. In dem, was er gesagt hat, hat er die Menschen ins Innerste getroffen. Ins Innerste getroffen. Es ist ein Wunder, dass das immer wieder geschieht unter dem Wort Gottes. Dass ich wirklich für mich weiß, jetzt ist in mir drin, ja, das geht mich an. Sie entsetzten sich über seine Lehre, das, was er sagte. Nicht über seine Rhetorik. Er redet anders als die Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten, die haben alles fein abgestimmt, die wollen keinem wehtun. Und Jesus zielt aufs Zentrum, aufs Herz. So ist unser Glaube Halt. Wenn es diese Doppeldurchgangsbewegung gibt, das Hören, das zum Tun wird. Das ist das Fundament, auf dem ein Leben wächst. Und von dort her kommt ein Leben zur Entfaltung. Ich freue mich ganz arg, dass Jesus dieses Bild vom Hausbau genommen hat. Er hat an uns Schwaben gedacht, wahrscheinlich damals schon. Dieses Höchste für uns, ein Häusle hat. Da kommt aus seinem Leben tatsächlich etwas heraus. Wir dürfen zu diesem großen, herrlichen, für die Ewigkeit bestimmten Bau des Tempels Gottes, wir dürfen Steine mit dazu tragen. Das ist eine Lebensperspektive.